stelle ein Phänomen vor, was zurzeit eine Menge Leute, die überhaupt kein Interesse an E-Learning gezeigt haben bisher, kommen plötzlich auf mich zu oder ich kriege von Dritten erzählt, dass irgendein Studienkan hier in der Uni einen MOOC machen will. Und ich so, oh Gott, wir haben das schon ganz lange und ich denke, an der Stelle ist manchmal ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig, was damit gemeint ist und was damit passiert und welche Phänomene da draußen quasi unterwegs sind, weil es gibt so viele von denen, dass die schon wieder kategorisierbar sind. Und das nehme ich hier mit ein bisschen vor und berichte von zwei, die wir durchgeführt haben. Die MOOCs, Massive Open Online Courses, ich erkläre das gleich noch, bewegen sich in einem Riesenfeld, wo wir ganzen Open Content Bewegungen haben, Web 2.0 und so weiter. Also es ist auch einfach ein Phänomen von all diesen Begriffen, die wir hier haben. Und ein Vorreiter ist im Prinzip diese Bewegung der Open Educational Resources, auch OER, wenn Sie das mal sehen, das ist damit genannt. Und das bedeutet im Prinzip, dass wir Ressourcen frei ins Netz stellen. Ganz bekannt wurde es mit MIT, die dann mit Open Courseware anfangen und einfach erstmal ihre Folien, Materialien reingestellt haben. Stanford hat damals gefolgt und hat Aufzeichnungen, also erstmal Audioaufzeichnungen von Vorlesungen bereitgestellt. Das war noch bevor man diese Möglichkeiten hatte, Videos und Ton leicht aufzunehmen, gab es nur erstmal so wie Podcasts. Und inzwischen die amerikanischen Elite-Unis haben einfach gesagt, wir stellen das frei ins Netz. Und Open Access ist so die andere Seite der Bewegung. Wir hatten vorhin den Vortrag von Christian Stein. Die Open Access-Bewegung sagt im Prinzip, wir wollen die Sachen, die an Hochschulen auch entstehen, mit staatlich geförderten Geldern, mit Steuergeldern finanziert sind, frei verfügbar machen. Und es kann nicht sein, dass Verlage unglaublich viel Geld daran verdienen, dass wir Wissenschaftler Wissenschaft wieder kaufen müssen. Ja, und das ist die Bewegung, wo man einfach fordert, quasi Open Access Zeitschriften zum Beispiel zu machen. Mit der Gabi Reimann sind wir gerade dabei, sowas zu machen und haben jetzt festgestellt, wir kriegen keine Förderung und überlegen jetzt über ein Crowdfunding-System. Also viele Menschen geben Beträge, eine E-Learning-Zeitung zu machen. Die E-Learning-Zeitung wollen wir als Open Access rausbringen und ganz spannende Fragen rund um Finanzierung dann auch wieder. Und es gab vor einem halben Jahr ungefähr oder im Sommer einen Artikel in der Zeit, der hat so unglaublich viel Aufruhr gebracht. Ich war letzte Woche an der Hochschule Darmstadt, da war auch der entsprechende Referent. Und zwar ist das ein Organisationsforscher, der einfach sagt, naja, wir haben quasi immer mehr Menschen, die auch quasi Zeit haben, sich fortzubilden und nicht unbedingt ein traditionelles Studium aufnehmen, sondern sich selbst durchs Netz bewegen, wie so kleine Bildungsrebellen, Edu-Punks, und durch das Netz sich quasi bewegen und Bildung einsammeln. Und ich habe mich, als wir mit den MOOCs anfangen, zu denen ich noch komme, oft gefragt, was ist eigentlich der Unterschied versus informellen Lernen, wo jemand sich Wissen ergoogelt? Ja, was ist eigentlich so der Unterschied? Hier so eine Definition, Edu-Punk ist ein Ansatz zu lernen und zu lehren, das heißt in diesem Do-it-yourself, also der Lerner übernimmt Verantwortung und besorgt sich quasi seine Lerninhalte selbst durchs Netz, ist auch gar nicht so interessiert an irgendwelchen Zertifikaten. Das war ganz nett in dem Vortrag in Darmstadt, dass er im Prinzip sagt, es gibt dann Portale, wo die sich als Freelancer anbieten und einfach nur die Projekte, die sie gemacht haben, nachweisen und gar nicht mehr, ich habe den Bachelor und den Hochschulabschluss. Und ich erlebe da einen Riesenbruch zwischen diesen Phänomenen, die da beschrieben werden, und dem traditionellen Denken in Bachelor-Master-Studiengängen. Wie wir den schließen, weiß ich noch nicht. Ich sehe nur, dass jetzt eine Menge Leute auch mit der Idee kommen, wir machen MOOCs. Ja, und dann, das fällt eigentlich genau in diese Lücke, und da muss man ein paar Dinge auch zu Ende denken, die weit weg von Bachelor-Master-Studiengängen zurzeit sind. Und das will ich Ihnen noch vermitteln. Jetzt komme ich mal dazu, also MOOCs stehen für Massive Open Online Courses. Herr Albrecht hatte mich vorhin gefragt. Massiv ist dann, wenn es mehr als 150 Leute sind. Das war auch lange irgendwie unklar. Ich habe kurz einen der Begründer der MOOCs getroffen. Er meinte, 150 ist größer als die Zahl von Personen, die ich einzeln mit Namen in der Vorlesung kennen kann. Also bei 150 ist so eine Grenze. Es kommt aus der Bindungsforschung und der soziologischen Forschung. Und in dem Moment ist es massiv, weil es größer wird. Da war ich auch ganz beruhigt, weil wir hatten im ersten MOOC 900 Teilnehmer und ich wusste nie, darf ich den massiv nennen. Open ist ganz spannend. Erstmal sind die offen, frei im Netz, aber inzwischen haben wir ein Phänomen, dass in einigen dieser MOOCs die Contents nur noch während der Kursdauer im Netz sind und hinterher rausgenommen werden oder man sich registrieren muss und dann sind die zwar kostenfrei, aber doch nur nach Registrierung erhältlich. Also da muss man auch so ein bisschen genau hingucken, was genau bedeutet hier offen. Online ist ziemlich einfach. Course ist wieder spannend. Ich empfand die MOOCs, die wir machen, eher wie eine sich weiterbildende Nomadengruppe, die sich von Thema zu Thema bewegt und weniger so, ich habe einen Kurs und vermittle Menschen Dinge. Es gibt aber auch MOOCs, die sich eher in dieser Kursstruktur behandeln. Ich hatte eher so ein Gefühl, wir machen so Online-Conferencing, ja, so, oder Community-Lernen, sowas in der Richtung. Und jetzt komme ich zu den Kategorien. Also ganz links, die wir nennen in sich inzwischen X-MOOCs auch, oder ursprünglich mal das Stanford-MOOC, da die Universität Stanford einen Open-Online-Kurs ins Netz gebracht zum Thema Künstliche Intelligenz. Und der hatte, das war einer der größten bisher, 160.000 Teilnehmer, von denen 25.000 ein Zertifikat erworben haben. Das heißt, die haben alle verpflichtet dargestellten Lernleistungen erbracht, Quizzes mitgemacht. Und das Spannende war dann, dass die University of Stanford gar nicht das Zertifikat rausgegeben hat, sondern die Hochschullehrer, die das veranstaltet haben. Dann gab es auch Kritik in so einer amerikanischen Online-Zeitung, die sagt, wenn jetzt die Hochschullehrer anfangen, Zertifikate rauszugeben, unterhöhlt das das Bildungssystem, ja, weil das gar nicht mehr durch irgendwelche Akkreditierungen läuft, sondern Hochschullehrer oder wir auch als Einrichtung vergeben da einfach mal ein Zertifikat. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung für quasi den Weiterbildungsmarkt und Hochschulstudium? Da wird nichts akkreditiert an dem Punkt, ja. Also das waren spannend, ganz spannende Diskussionen. Und diese MOOCs auf der linken Seite sind, ich überspringe das mal, ich komme gleich dazu, sind vor allen Dingen jetzt gerade auch, wo die amerikanischen Elite-Unis Geschäftsmodelle entwickelt haben mit Unternehmen Udacity, Coursera und edX, wo mehrere Hochschulen sich zusammenschließen und hinten dran ein Geschäftsmodell haben und gemeinsam auf dem Portal eben solche MOOCs anbieten. Die bestehen meistens daraus, dass Vorlesungen aufgezeichnet werden oder auch live verfolgt werden können. Hochschule setzt sich hin, macht eine Live-Übertragung, meistens auch eine Aufzeichnung. Und dazu werden Quizzes angeboten. Das ist so ein Format. Das andere Format ist, Lerner müssen bestimmte Lernleistungen bringen und bekommen, weil bei 160.000 Leuten liest kein Hochschullehrer mehr die Essays, die geben sich gegenseitig Peer-Feedbacks. Und das ist auch eine der großen Kritiken, die Schulmeister zum Beispiel auf der Campus Innovation hatte. Es kann sein, dass ich an einen Peer gerate, der einfach gar keine Ahnung hat. Und ich bekomme Feedback von einem sehr schlecht qualifizierten Peer. Eine zweite Kritik von ihm war, dass in den Foren das gar nicht betreut wird. Also es gibt, die Lehrenden gehen nicht in die Foren, sondern die Studierenden können sich in Foren treffen. Aber es gibt eigentlich kaum einen Ort, um mal eine Frage zu stellen. Ja, und es ist ja auch kostenfrei. Es wäre auch die Frage, wenn Hochschullehrer anfangen, sowas zu betreuen, wer beträgt eigentlich die Kosten, wenn das kostenfrei angeboten wird? Jetzt brauchen die ja, müssen die ja trotzdem Geld verdienen. Ein Teil von diesen Anbietern verdienen dadurch Geld, dass sie die guten Studenten quasi auf Jobmarkets bringen, also auf quasi Jobbörsen von Google wieder. Ja, also dass sie quasi das Wissen über gute Lerner weitervermitteln und diese Kompetenzen, die, die Leute erworben haben. Und hinten dran sind das schon Geschäftsmodelle, aber nach vorne ist für den Lerner die, das erstmal kostenlos. Und ganz spannend ist, wenn man mal guckt, wo diese Dinge auch basieren, ist auf Pokerportalen. Es gibt in Spanien hat so ein Pokerportal kurz mal 50 Millionen Euro in eine Online-Pokerschule gesteckt, mit um die 200 Menschen. Und zwar, wenn Leute auf Pokerportalen sehr gut spielen, werden die angeworben, andere auszubilden, weil viele haben Interesse quasi, Pokern zu lernen, um dann wieder auf höherem Level zu pokern. Und das ist ein ähnliches Phänomen und keiner muss was zahlen, sondern die verdienen einfach dadurch Geld, dass die Leute viel pokern online. Ja. Also das Geschäftsmodell liegt immer hinten dran und nimmt nicht Geld direkt vom Lerner. Und ich finde es ganz spannend, da wird kaum hingeguckt, aber auch das passiert. Diese konnektivistischen MOOCs sind jetzt auf der linken Ecke, sind was wir gemacht haben und die sind viel arbeitsaufwendiger. Und jetzt mal einen kurzen Ausflug in den Konnektivismus. Begründet wurde der Begriff von George Simmons, der inzwischen auch bereut ist, eine Lerntheorie genannt zu haben, weil eine Menge Kritik kam, als er es Lerntheorie nannte. Er hat auch an der Stelle einen Rückzug gemacht und sagt, ich nenne es jetzt Konzept. Er sagt ganz offen, ich bin mehr daran interessiert, die Sachen zu tun und diese Erfahrung zu sammeln, als zu diskutieren, wie das jetzt heißt, ob das eine Lerntheorie ist. Kritik war einfach, dass es sich nicht in der Tradition nochmal begründet hat, dass es Arbeiten wie zum Beispiel zu Communities of Practice von Wenger nicht aufgegriffen hat und andere. Ich will jetzt nicht tiefer reingehen. Aber der Konnektivismus an sich besagt, dass wir eher dadurch lernen in Zukunft, vor allen Dingen im Weiterbildungsbereich, lebenslang lernen durch Vernetzung. Durch soziale Netzwerke und dass wir sogenannte Knoten haben. Knoten kann ein schlauer Mensch sein, von dem ich weiß, der weiß viel, oder können auch Portale sein, können auch Institutionen sein, können soziale Gruppen in sozialen Netzwerken sein oder auch Tagungen, wo ich regelmäßig hingehe, das sind sogenannte Knoten, von denen ich weiß, dort ist Wissen verfügbar und ich kann darauf zugreifen. Und als ich selbst mal das an mir, meinem Alltag durchspielte, ist mir bewusst geworden, in diesen ersten beiden MOOCs hat Twitter, war das Medium Nummer eins. Und ich konnte vorher mit Twitter wenig anfangen. Habe aber gemerkt, dass ich bestimmte Personen, die twittern, wie Volkmar Langer zum Beispiel, ist für mich so ein Knoten. Weil immer, wenn er einen Beitrag macht, sammle ich den Link, den er postet, weil ich weiß, das ist ziemlich wertvoll. Und legt ihn mir so ein bisschen on hold, wenn ich weiß, ich schreibe relativ viel, wenn ich einen Artikel darüber schreiben muss. Benutze ich seine Quellen wieder und ich weiß, seine Quellen haben oft eine gute Qualität. Ja, also ist eher, seine Twitter-Meldungen sind quasi so ein Knoten für mich. Und im Prinzip sagt George Simmons, das Wissen ändert sich so schnell, wir müssen so schnell lernen und so schnell quasi neues Wissen, wenn wir im Beruf stehen, uns aneignen, dass es immer wichtiger wird, schnell unser Wissen, unsere Wissensbasis zu erweitern und zu aktualisieren. Und wir immer weniger so auf Vorrat lernen können. Und das ist auch genau eine ganz curriculare Frage, die Studiengänge sich haben. Ja, wie viel Grundlagenwissen muss ich reingeben und wo gehe ich in den vorderen Teil, was sich dauernd erneuert? Und ich sehe diese Fragestellung im Studiengangsentwicklung bis in einer einzelnen Veranstaltung. Ja, wo reiche ich nach vorne in das neue Wissen rein? Wo muss ich Grundlagenmethoden lehren? Und da wird auch in jedem Credit hier auch in Studienentwicklung gezogen. Und er richtet sich eher auf dieses quasi erneuerbare Wissen aus. Und im Zusammenspiel ist auch die Frage, wo haben Hochschulen ihren Platz? Ich selbst sehe diese konnektivistischen MOOCs eher auf dem Level von Weiterbildung und Fortbildung. Und deshalb bin ich so ein bisschen, wenn dann Hochschullehrer hier in der Uni sagen, wir müssen jetzt einen MOOC machen, immer so ein bisschen vorsichtig, wo ich sage, man muss das auch mal zu Ende denken. Was ist dann eigentlich mit der Teilnahme, mit Zertifizierung, mit Prüfung und so weiter? Was wir gemacht haben, ist 2011 einen offenen Online-Kurs zum Thema Zukunft des Lernens. Zielgruppe war, wir waren also ein bisschen offen, wir haben das zusammen mit Jochen Robes veranstaltet, das ist ein Weiterbilder, betreibt den Weiterbildungsblog.de und er hat eher auch Leute, die im E-Learning-Bereich in ihrem Job stehen, von Freiberuflern bis Leuten in Personalabteilungen und wir hatten so ein bisschen die akademischen Angehörigen an Hochschulen in E-Learning-Zentren im Blick. Es hat sich dann rauskristallisiert, dass die im Job aktiven eher auch schreiben, aber der Großteil der Teilnehmer waren Leute, die im Prinzip an universitären E-Learning-Einrichtungen oder so angestellt waren. Die Freelancer sind aber schneller mal dabei, was zu schreiben, ohne gleich eine Studie zu haben. Ja. Wir hatten 900 Teilnehmer, es war komplett offen, wie viel man sich beteiligt. Es gab keine Lernziele, keine definierten Lernleistungen. Es war radikal, das offene Konzept, der Lerner definiert es sich selbst, auch wie viel er wo mitmacht. Und der bestand quasi aus einer Agenda, das kommt von Seiten der Veranstalter. Hier hatten wir einen Wochenrhythmus, den ich im Nachgang sehr dicht fand. Wir haben montags einen Blogpost geschrieben und hatten bewusst mittwochs erst den Online-Frontalunterricht, damit nicht das mit dem Frontalunterricht beginnt. Um bewusst den Teilnehmerbeiträgen eine hohe Wertigkeit zu geben, begann damit nicht die Woche, sondern das fand eben mittwochs statt. Und montags war eher der Einstieg, dass wir ein Thema eröffnet haben, die Teilnehmer schon ihre Gedanken dazu bereitstellen konnten. Dazu war eine Menge Hintergrundmaterial im Netz zu jedem Thema, Linklisten, Literaturhinweise, auch Videos aus YouTube, Interviews und so weiter. Mittwochs eine Live-Online-Session, wo man quasi live mitmachen konnte in einer Videokonferenz mit Adobe Connect. Und es war so angelegt, die dauert eine Stunde, dass der Vortrag nicht eine Stunde ging, vielleicht eine halbe Stunde. Danach konnten Fragen gestellt werden über den Chat. Und Moderator hat die quasi dem Experten übermittelt, dass der nicht beim Reden noch den Chat mitlesen muss. Freitags bis sonntags wurde das zusammengefasst von uns und auch nochmal als Newsletter verschickt. Der Newsletter war in der Evolution das wichtigste Medium neben Twitter. Und daneben haben die Teilnehmer eben mitgemacht in Medien ihrer Wahl. Das ist aus dem letzten Kurs jetzt nochmal ein Bild von Adobe Connect, sieht man oben die Experten. Wir hatten nicht immer nur einen, wir hatten auch zwei. Dann sieht man hier die in dem Chat die Teilnehmer. Wir hatten dieses Jahr bis zu 198 Leute, die live dabei waren. Und in der Mitte ist eben, das ist ein Virtual Classroom Tool, in die Mitte der Folien. Man kann auch das Chatfenster in die Mitte stellen, wenn man möchte. Das haben wir dann am Ende gemacht, wenn die Teilnehmer diskutiert haben. 2011 haben die Teilnehmer uns unglaublich überrascht mit Beiträgen in allen sozialen Medien, von Facebook, Online-Zeitungen, in Paperly, Twitter war ganz wichtig, dann eine Podcast-Meldung mit Audioboo. Also ich habe auch eine Menge Medien kennengelernt, die ich gar nicht kannte. Etherpads wurden eingeführt und angelegt. Also die Teilnehmer haben wirklich die ganze Medienwelt benutzt und ich denke, ein sekundäres Lernziel, was sich entfaltet hat, war Medienkompetenz, sich anzueignen. Wobei absolute Anfänger eher Schwierigkeiten hätten. Also es braucht eine gewisse Medienkompetenz, um sich zu beteiligen. Ich denke, das wird immer weniger dramatisch, weil ich sehe auch bei uns in der Workshop-Reihe, die Teilnehmer steigen auf immer höherem Niveau ein, um Medien so auch so zu benutzen. Und wir sind dann mit dem OPCO 12, dann ist ein E-Teaching-Org an uns reingetreten, ob wir das zusammen machen und auch Multimedia-Kontor Hamburg, die den Podcast-Campus betreiben. Und wir vier haben dann den OPCO 12 gemacht und uns dem Thema Trends im E-Learning, Trends im E-Teaching gewidmet und haben den Horizon Report als Grundlage genommen und haben es am Horizon Report, der 6 große E-Learning-Trends aufzeigt, wie Technologien auf Bildungsprozesse wirken, als Grundlage genommen und haben auch einfach mit dem Format rum experimentiert. Wir sind von einem Wochenrhythmus auf einen 2-Wochen-Rhythmus, um einfach mehr Teilnehmeraktivierung zu haben und mehr Verdauungsphasen. Und man sieht schon ein bisschen, ich habe den so ein bisschen nach links geschoben, weil ich finde auch, wir haben diesmal mögliche Lernziele eingeführt. Die Teilnehmer wollten ein Zertifikat haben. Wir haben gesagt, okay, wer mitmacht, kann ein Zertifikat bekommen. Es haben sich 1400 Leute angemeldet und 900 wollten ein Zertifikat. Und da bin ich kurz mal in die Knie gegangen, weil ich dachte, ich kann nicht von 900 Leuten irgendwie mitschreiben, wer wo in Facebook was geblockt hat, ein Audiobuch was geliefert hat. Wenn die nicht bei uns blocken, kriege ich das gar nicht mehr mit und selbst dann wäre es aufwendig. Ja, und haben uns was mit Badges einfallen lassen. Das zeige ich gleich. Kurz die beiden MOOCs im Vergleich, also 1-Wochen-Rhythmus im ersten, 2-Wochen-Rhythmus im zweiten, 14 Wochen jeweils, einmal 6, einmal 12 Themen, 900 im nächsten 1400 Teilnehmer, ähnlich viele Blogposts, also die Einzelbeteiligung war im zweiten niedriger, im ersten gar keine Vorgaben, komplett frei und im zweiten eben die Teilnahmebestätigung gewünscht, 842, vergeben 143. Im ersten waren mehr Medien von den Teilnehmern eingebracht und wir sind jetzt noch in der Auswertung, wo wir auch die Wirkung der Badges gerade analysieren wollen. Und die Badges waren folgendes. Die Badges haben wir dann in Amerika entdeckt, die gab es im deutschsprachigen oder europäischen Raum, habe ich sie noch gar nicht gesehen. Ich glaube, wir waren mit einer der ersten, die es jetzt machen. Badges sind quasi, das ist ein Badge, das Wort für ein Badge ist ein Label. Und die Idee ist, dass ich gewisse Leistung mitbringe, also Leistung mache und dann von dem, der das Badge ausgibt, mit einer Bestätigung bekomme, ja, du hast die Leistung gebracht, um das Badge zu machen. Und zum einen innerhalb eines Portals, zum Beispiel macht das die Khan Academy, auf ein höheres Level komme. Ich komme an Videos ran, wo ich vorher nicht rankam. Ich komme in Lektionen ran, wo ich vorher nicht rankam. Aber auch dieses Badge nehmen kann und auf meinem Xing-Profil, auf meinem Facebook-Profil abbilden kann. Damit ich aber nicht einfach das Icon nehme und darüber poste, ist Mozilla momentan mit mehreren Millionen Dollar dran, ein technologisches System zu entwickeln, sind jetzt auch relativ fertig damit. Das ist wie wenn ich mit der Mastercard zahle, überprüft wird, ob ich was auf dem Konto habe, die quasi prüfen, ob der Mensch wirklich das Badge erreicht hat, sodass quasi hinten dran ein technischer Prozess ist, wo geprüft wird. Und wir haben dann die Badge in 3 Level reingebracht und auf dem Level 2 und 3, Kommentator, Kurator, gab es nur die Teilnahmebestätigung. Die erste war, ich gucke nur zu. Das zweite ist, ich mache quasi 3 Beiträge zu verschiedenen Themen. Die Wahl ist offen wie. Und der dritte Level ist, ich mache Beiträge, eine Endzusammenfassung, einen Zwischenbericht zu diesen Themen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das automatisch abbilden? Weil wenn die nicht alle bei uns schreiben und wir wollen diese Medienvielfalt halten, geht es nicht, dass wir das automatisieren und haben eine Badge-Seite eingerichtet. Das konnten quasi die Teilnehmer sich selbst anlegen und konnten dann, ich habe gar kein Beispiel, die konnten selbst quasi eintragen, auf welchem Level sie mitmachen wollen und jederzeit den Level auch ändern. Also sie konnten dann sagen, oh, ich schaffe das doch nicht oder ich schaffe mehr und haben auf ihrer Badge-Seite selbst dokumentiert, was sie im Netz an Leistung gebracht haben, sodass das Medium offen blieb, weil wir auch nicht automatisch in Facebook gucken können, was jemand macht. Für mich ist das Badge die kleine Schwester vom E-Portfolio. Es bringt den Lerner schon mal zurück zu, wie viel kann ich eigentlich bringen und was will ich eigentlich tun, was habe ich getan, ohne den reflexiven Anteil von dem E-Portfolio, so ein minimal quasi Commitment, das ich dokumentiere und auch Dokumentation auf meine Lernleistung, ohne jetzt großen Reflexionsanspruch. Und von den 900 Leuten, die am Ende was wollten, ist das die Zahl. Also es haben quasi dann nur um die 80 wirklich von den 900 die Bestätigung erhalten und die Leistung wirklich erbracht. Ich habe eine Menge Mails am Ende bekommen, oh, ich hätte es noch gern gemacht, aber nicht geschafft. Immer wenn ich den Vortrag halte, ich bin damit auch oft eingeladen, sitzen dann Leute, die dann mit schlechtem Gewissen da sitzen und sagen, ich habe es nicht gemacht, ja, und sich erstmal auch angemeldet. Das ist nochmal das Bild mit diesem Issue Learner von Mozilla, das Projekt, wer da Interesse hat, das ist ganz gut beschrieben, das ist jetzt nicht sichtbar, da kann man noch mit diesem Issuer und so, wer da Interesse hat, mehr zu lernen. Ich glaube, als Fazit so ein bisschen, das hat ein Potenzial in der Weiterbildung. In den Unis sehe ich momentan eher, Volkmar Langer nennt es Blended MOOCs. Also wir hatten an der Uni Regensburg ein studentisches Projekt laufen, also ein Seminar, wo eine Lehrende den Content aus dem MOOC als den Frontalunterricht nutzte, als Ersatz zur Vorlesung und vor Ort ein Seminar organisiert hat. Wir haben jetzt gerade einen MOOC laufen, begleitend zum Funkkolleg des Hessischen Rundfunks. Und dort haben wir auch Seminare, zum Beispiel an der Uni Leipzig, wo vor Ort der Lehrende mit den Lehramtsstudenten arbeitet, aber die Themen aus den Sendungen quasi als den Vorlesungsersatz nimmt. Und da sehe ich schon Potenzial, dass Hochschulen eventuell Vorlesungen von anderen nehmen. Wir hatten auch mal, dass wir eine Vorlesung hier hatten und die Uni Kassel dazu ein Medienkompetenzzertifikat, wie wir es eins haben, füllen wollte, aber denen fehlte die Vorlesung. Und dann haben wir unsere Vorlesung übertragen und die haben die Seminare dazu organisiert, um dieses Zertifikat an ihre Lehramtsstudenten zu geben. Da könnte auch ein Vorlesungstausch unter Hochschulen stattfinden, mit vor Ort quasi seminaristischen Settings. Das ist so ein bisschen, was ich als Potenzial sehe. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch ein Ausblick, wo wir hinwollen. Ich denke, eins der brennenden Themen als Uni Frankfurt ist auch, uns noch stärker in Richtung Open Content. Das passt gut zu diesem E-Lecture-Anteil. Verfügbarkeit, das ist ein Content, was wir produzieren oder auch Content anderer Hochschulen zu nutzen, sehe ich als eins der zentralen Themen in den nächsten Jahren für Hochschulen. Und auch ein Einstieg in Weiterbildungsmarkt oder auch in eben unterbrochene Studienbiografien und nicht nur diesen klassischen Bachelor-Master-Studiengang so direkt hintereinander, sich damit zu befassen. Ja, Frage an die Zukunft. Wo gehört es hin? Können wir es in der Uni integrieren? Hat es nur im Weiterbildungsbereich Platz? Wollen Unis auf den Bildungsmarkt? Ja, nein. Wenn ja, mit welchen Zertifizierungsmöglichkeiten? Und große Frage, Open Education. Ja, wie gehen wir mit unserem Content um? Wie tauschen wir Content? Als strategische Frage haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben. Ja, vielen Dank. Und ich nehme gerne noch Fragen auf.